Einen schönen guten Morgen. Also ich habe meine Schneeschuhe schon im Auto liegen, aber ich bin heute noch nicht gefahren. Aber ab morgen haben die ja wieder schönes Wetter gemeldet, da wird es auf jeden Fall gehen. Wir sind im Galaterbrief im letzten Kapitel. Da schreibt der Paulus noch so ein paar Mahnungen, wie es also in der Gemeinde zugehen kann. Und da sitzen vier Pfarrer beieinander, die kennen sich schon relativ gut. Und da kommt einer auf die Idee und sagt, wir arbeiten schon so lange zusammen, also es wäre doch mal Zeit, wenn wir uns mal austauschen, also was bei uns nicht so gut läuft. Und nach einigen Hin und Her sagen sie, na gut, also wir kennen uns so gut, können wir machen. Und da sagt der Erste, ja, ich habe Probleme mit der Kollekte. Also mir ist es schon passiert, dass ich da mal reingegriffen habe. Und die anderen hören nur geduldig zu. Und der Nächste sagt, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Alkohol. Also jedes Mal nach dem Abendmahl, da sehe ich immer zu, dass da recht viel übrig bleibt. Ich trinke das immer alles auf einmal weg. Und der Nächste sagt, ich bin eigentlich ein bisschen verliebt in eine verheiratete Frau. Und die anderen hören auch wieder zu. Und dann ist der Vierte dran und da druckst noch so ein bisschen rum und sagt, also eigentlich will ich nicht. Und dann reden die drei nur so lange auf dem einen und da sagt, also wisst ihr was, ich bin eigentlich in eine richtige Klatschstande. Also ich kann kein Geheimnis für mich behalten. Und da guckten dann die drei ein bisschen komisch. Also was meinte der Paulus Verhalten in der Gemeinde? Wie sieht sowas ganz praktisch aus? Er schreibt im sechsten Kapitel, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihn wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allen Guten. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird den Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Glaubensgenossen. Also lasst das nach der eigenen Ehre zu suchen. Stell nicht mehr ins Schaufenster, als wirklich zu finden ist in der Wohnung. Das kann ja manchmal schnell passieren. Also in irgendeinem Mitarbeiterkreis kommt jemand rein und sagt, oh, also heute bin ich ein bisschen müde. Ich habe gestern noch 2 Stunden lang gebetet. Und die anderen denken, oh, jetzt steht ein geistlicher Riese vor mir. Aber dass ich vielleicht das erste Mal überhaupt 2 Stunden gebetet habe, das sage ich natürlich nicht. Oder dass ich vorher noch ein paar Stunden Fernsehen angesehen habe und jetzt aus lauter Langeweile sowieso nicht schlafen kann und deshalb gebetet habe, das sage ich auch nicht. Und jemand anders denkt, oh, wenn der heute was sagt, müsste aber genau zuhören und mein eigenes Gebetsleben mal überdenken. Also solche Schauspiele, die haben wir ja manchmal drauf. Manchmal ist das eine Art Selbstschutz, aber was passiert, wenn sowas zum Normalfall wird? Dann sind wir keine Mitarbeiter mehr, die ein Gottes Reich bauen, sondern nur noch Schauspieler voreinander, die so tun, als ob da nur bedeutend viel da wäre. Es sind einfache Sachen, die hier der Paulus sagt. Also es ist schön, wenn man mit seiner Krankheit nicht alleine in der Gemeinde dasteht, sondern dass einer zuhört und mal fragt, wie man helfen kann, dass man sich mal den ganzen Ärger auch von der Seele reden kann, das braucht Mut. Aber ich muss das natürlich irgendjemandem sagen. Sonst wundere ich mich und sage, ich hocke in meiner Gemeinde ganz alleine, keiner kümmert sich um mich. Na, wie denn, wenn man das nicht mal zur Sprache bringt? Das gilt nicht nur für Krankheiten. Auch wenn es Ärger in der Familie oder mit den Kindern gibt, habe ich jemanden in der Gemeinde, zu dem ich sagen kann, ich bin da vielleicht in eine Sache neigeraten, eine Riesendummheit ist mir dermaßen peinlich, aber ich muss es dir einfach mal sagen. Und da Paulus sagt, tragt das mit. Da, wo einer in Sünde gefallen ist, ja, das passiert, Christen fallen in Sünde. Dumme, hässliche Sachen. Dass wir voreinander nicht so tun müssen, als ob alles in Ordnung ist. Also wenn man in der Gemeinde trotz seiner Fehler angenommen ist, das ist eine Gemeinde. Gibt es da die Chance, solche Dinge anzusprechen, das wieder in Ordnung zu bringen, eine Lüge zu bekennen, Vergebung zu bekommen, wo gebrochenes Vertrauen wieder wachsen kann? Also helft einander, wenn euch jemand aburteilt, dann geht es im Grunde wieder um meine Ehre. Und das soll ja nicht so sein. Schau deine eigene Werke an, sagt der Paulus, prüf das mal und wenn du ehrlich bist, dann wirst du so klein mit Hut und Hitsche. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir den anderen sagen, die Schuld ist doch nicht so schlimm, passiert jeden Mal. Also Sünde macht keinen Menschen glücklich. Und Sünde muss beim Namen genannt werden. Aber wir haben ja diese Riesenmöglichkeit, die im Namen von Jesus wieder vergeben zu bekommen. Und da gehören eben immer wieder die drei Dinge dazu, also das Bekennen, das Bereuen und das Lassen. Also Vergebung hat nichts damit zu tun, ja, den Schwamm drüber und denkt man nicht mal drüber nach. Wir brauchen Gemeinden, die einen Blick haben für Menschen, die in irgendeiner Not drinne stecken, dass sie wieder Land sehen. Und vor allem, dass sie den Retter wiedersehen. Und wer diese Vergebung selber mal erlebt hat, der wird verändert und der wird selber aktiv. Und wer die nicht hochmütig gegen anderen. Also irgendwann während der Lehrzeit habe ich ein Mitarbeiterseminar mal mitgemacht, da ging es um die Seelsorge. Das, weiß nicht, 4-5 Tage lang ging das. Und so nach dem zweiten Tag habe ich so für mich mitgekriegt, also wenn ich für anderen eine Hilfe sein will, da Schuld zu vergeben, dann muss ich das natürlich selber machen. Und dann bin ich an einem zu so einem Mitarbeiter hin und habe gesagt, also ich müsste mal mit dir reden. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann bin ich am nächsten Tag noch einmal hin und sage, ich müsste eigentlich noch einmal mit dir reden. Denn was ich da eigentlich sagen wollte, das habe ich mich gestern gar nicht getraut. Also ich weiß selber, wie schwer denn zu bekennen. Aber wenn man das selber gemacht hat und macht, dann wird man auch nicht vor Entsetzen vom Stuhl fallen, wenn ein jemand anderes was erzählt, weil man genau weiß, bei mir sieht es doch nicht besser aus. Wer das erlebt hat, der wird aktiv. Ein preußischer Ministersohn, der war es, der mal geistig behinderte Menschen sammelte und in Bethel ein Haus übernahm und die dort betreute. Also der war sich nicht zu schade, diese Arbeit und diesen Auftrag zu übernehmen. Der hatte ganz andere Aussichten. Es war der Jugendfreund und der Spielkamerad vom Kaiser Friedrich III. Also das war der Bodelschwing. Und der war mal unterwegs mit einem Abgeordneten in Berlin. Und da hat er so auf der Straße einen betrunkenen und verwahrlosten Mann gesehen, nach Hause gebracht. Und dann ging der zurück zu dem Minister. Und der sagte jetzt zu Bodelschwing, jetzt müssen Sie aber aufpassen, dass Sie keine Läuse von dem abbekommen haben. Und darauf sagt der Bodelschwing, eine Laus von diesem Mann ist mehr wert als alle Orden an Ihrer Brust. Also das war so seine Herzenseinstellung. Das hat ihn bewegt, was er selber erlebt hat und hat sich so für andere Leute eingesetzt. Und Paulus sagt immer wieder ganz deutlich, wie diese Herzenshaltung entsteht. Und er sagt, wenn du Petersilie säst, dann wirst du keine Erdbeeren ernten können. Und wenn du auf deine eigenen Kräfte baust, dann kommt auch dementsprechendes bloß was raus dabei. Setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus und dann wirst du über die Ernte staunen. auch wenn manche Frucht viel später aufgeht und du merkst gar nicht davon. Hör nicht auf, Gutes zu tun, auch wenn du nicht gleich siehst, ob es was bringt. Also das kannten schon die Leute im Alten Testament und fragten, warum geht es denn den Gottlosen so gut? Psalmen, kann man das nachlesen. Die Zusage Gottes steht, zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Und da brauchst du Geduld, da brauchst du Liebe. Und die zwei Dinge, die haben eben keine Grenzen. Und das bekommst du, wenn du in Jesus dein Leben leben kannst und bei Jesus bleibst und diese Freiheit kennst. Und dann geht es in Vers 11 noch weiter. Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein was, sondern eine neue Kreatur. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie, über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinen Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Also so die letzten Verse von so einem Brief, da liest man manchmal schnell drüber weg und denkt, ja, was wird denn da so kommen? Unbedeutende Schlussworte wie schöne Grüße an die Füße oder irgend so was Ähnliches. Aber in der Bibel ist das ja nicht so. Warum der Paulus nun mit großen Buchstaben schreibt, keine Ahnung, da kann man bloß rätseln drüber. Manche sagen, ja, der Paulus war schon so krank, da konnte nur noch große Buchstaben schreiben und lesen. Das ist diagnostisch schon ein bisschen weit hergeholt, da so eine Ferndiagnose zu stellen. Vielleicht hat er einfach nur den Schreiber, der alles aufschrieb, wie das damals üblich war, den Federkiel aus der Hand genommen und persönlich noch ein paar Worte geschrieben und gesagt, den Schluss, den schreibe ich richtig groß, damit es jeder lesen kann. Aber was der Paulus geschrieben hat, das ist für ihn der Dreh- und Angelpunkt. Da geht nochmal auf seine Gegner ein, um die Streitigkeiten, die unvermeidlich sind, wenn es um die Klarheit des Evangeliums geht. Also über Auseinandersetzung, über die Lehre, über den Inhalt des Glaubens, da kommen wir nicht drum rum. Es gibt einen Streit über Formen in der Gemeinde. Wie nun die liturgischen Farben aussehen, da habe ich keine Ahnung. Ich bin bloß immer begeistert, wenn die lila-weiße Fahne draußen hängt. Ich dachte, es ist so schön, das ist wie beim Fußball. Aber da kenne ich mich nicht sonderlich aus. Würde ich mich ja nie drüber streiten. Die Irrlehrer in Galatien, die wollten ihr Image aufpolieren, ihr Ansehen stärken. Und das kann man ja ganz verschieden machen. Manche versuchen es durch die Presse und sagen, wir müssen mal ein bisschen in die Öffentlichkeit und dann wird schon was. Der Reinhard May, da hat sich mal Gedanken drüber gemacht und da hat er mal ein Lied drüber geschrieben. In einer Strophe heißt es, die Blitzlichtgewitter machen uns dümmer. Sie bauchpinseln und leihen uns Wichtigkeit. Mit jeder Pose wird das Rückgrat krümmer, das Lächeln Fratze, ständig grinsbereit. Darum merke, erst kommt der Blitz, dann schwillt der Kamm, dann schwillt die Brust und dann kommt der totale Realitätsverlust. Also, dass man da aufpasst, wollen wir selber groß dastehen oder wollen wir Jesus groß machen? Das ist ja nicht ganz einfach. Jeder will gerne angesehen werden, ist doch ganz klar. Und man kann so gut über die Demut predigen, dass man denkt, also in der Demut macht mir jetzt keiner mehr was vor. Viele sind sehr bemüht, ihr Ansehen sauber zu halten, weil sie sagen, wir wollen doch Zeugen für Jesus sein und dazu passt keine Leiche im Keller. Der Hans-Peter Reuer, der hat mal, nachdem er berufen war, in beiden Fackelträgern seine erste Predigt im Ort zu halten. Und da hat er gesagt, na, die Leute, die kennen mich doch, ich bin doch hier groß geworden. Und da hat er am Anfang gesagt, also liebe Leute, ihr wisst ja, alle so schlechten Dinge, die man von mir sagt und die ihr selber erlebt habt, das könnt ihr alles vergessen, es war mindestens doppelt so schlimm. Also das ist einer gewesen, der von sich selber kein großes Aufsehen gemacht hat. Und Mission und Evangelisation steht immer ein bisschen in der Versuchung, ein bisschen erfolgreich anzukommen. Da braucht man nur noch irgendwelche besonderen Ereignisse. Da muss ein Schirmherr, Politiker als Schirmherr auftreten. Das sind menschliche Überlegungen und Versuchungen. Und man sagt, na, wenn so ein kleines Licht aus Tellerhäuser was erzählt, na, das interessiert keinen Menschen, aber wenn das ein Bürgermeister oder ein Landrat machen würde, dann täten sich die Leute bekehren. Das ist der Vorwurf an die Irrlehrer damals des Paulus. Es geht euch um menschliche Ehre. Und es gibt noch eine Anpassung, die auch gefährlich ist, wo ich alles am Evangelium verliere. Wenn ich versuche, andere Menschen zu gewinnen, und aus lauter Rücksicht die Mitte und das Zentrum des Glaubens und des Kreuzes verleugne, unterschlage oder andere Dinge in den Mittelpunkt stelle. Und die Leute, die sich an diesem Betrug nicht beteiligen, die kriegen natürlich Ärger. Also da kannst du Interviews im Fernsehen sehen, da stand der Pfarrer auf den Stufen vor einem Dom und er hat gesagt, es gibt eine Minderheit, die missionarisch meinen, dass Menschen anderer Religionen erst Christen werden müssen, weil sie sonst nicht allein den selig machenden Weg zu Jesus fänden. Das halte ich für eine kreuzgefährliche und sehr problematische Haltung. Also zu dieser Minderheit, die sagt, Jesus ist der einzige Weg der Rettung, da kann ich mich bloß ausdrücklich dazu bekennen. Allerdings ist es falsch, was der Pfarrer hier gesagt hat. Also nicht Christen gibt es oder ich sage das, das erachte Jesus von sich selber. Ich bin der einzige Weg. Bisschen blumiger formuliert, aber inhaltlich dieselbe Richtung. Das hat mal die sächsische Kirchenleitung gesagt, die jetzt so in der Regierung ist. Wir bejahen den Pluralismus der Weltanschauungen und Religionen als beste Möglichkeit der Religionsfreiheit aller zu achten. Also da kann man ja noch drüber reden, aber dann kommt eben der Hammer und den Absolutheitsanspruch nur einer Deutungshoheit zu wehren. Also mit anderen Worten, mir oder Jesus hat nicht die alleinige Wahrheit, gibt noch Haufen andere. Also verwunderlich ist es nicht, wenn heute noch der sächsische Bischof die Patenschaft über Schiffe übernimmt, die ganz oben am Mast die Regenbogenfahne haben und die Terroristenflagge der Antifa unterwegs sind und da Patenschaften übernommen werden, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also ich unterstelle den Leuten mal, dass die was Gutes wollen und sagen, irgendwie müssen wir doch in der Gesellschaft mal wieder zu Wort kommen und uns mal melden. Es wird nur dann falsch, wenn man faule Kompromisse eingeht. Dann habe ich keine Botschaft mehr. Und allen Christen, die weltweit wegen ihres Gehorsams zu Jesus umgebracht werden, müssten diese Kirchenleitungen erklären, also was ihr das so verbissen seht, ihr müsst doch bloß an Allah glauben, letzten Endes kommt ihr doch rein in den Himmel und dann ist das doch in Ordnung. Also die Kraft wird immer kleiner, weil man niemanden auf die Füße treten will. Lieber stellt man Jesus als Lügner hin, der sagt, ich bin der einzige Weg, als dass man das den anderen zumutet und sagt, ja, liebe Leute, es gibt wirklich nur einen einzigen Weg. Und das ist Jesus. Und der Paulus hat mit seinem eigenen Leben eine Grunderkenntnis gewonnen, ich werde nicht durch die Gesetzesvorschriften gerecht, es gibt nur eine Möglichkeit und das ist Jesus. Und da bleibt er ganz konsequent. Ich will nicht einmal um des Ansehens willen Kompromisse machen. Das Kreuz ist für die einen zu anstößig, für die anderen ist es eine Riesendummheit, aber für den, der sich unters Kreuz stellt, ist es die einzige Kraft, die im Leben und im Sterben hält. Und das findest du immer wieder in der ganzen Geschichte, wie Menschen konsequent das gelebt haben. Ein Paul Schneider im KZ im Buchenwald wurde umgebracht. Wie kam da überhaupt dorthin hin? Da hätte vor seiner Verhaftung nur die Mütze vor der Hakenkreuzfahne abnehmen müssen. Weiter nichts. Und ihm war klar, wenn ich mit Jesus gehe, dann will ich falsches Handeln nicht dulden. Und damit anfangen will ich gleich gar nicht. Auch wenn es mein Leben kosten sollte. Und er sagte, die Kreuzesnachfolge ist der einzige Weg zur Herrlichkeit. Es geht nur, wenn man an der Schmach Jesu teilhat. Das ist ein bisschen ein alter Begriff. Aber ihm war klar, da musste durch. Und damit sagte er, meine Ehre gehört allein Jesus und vor dieser Fahne, da setze ich meinen Hut nicht ab. Dieses Leiden für Jesus, das kann ich niemandem einreden und sagen, das musst du ganz genauso machen. Das hat überhaupt keinen Zweck. Aber du musst wach sein für die, die diesen Weg gehen. Du hast Christen um dich her, die das genauso konsequent machen. Die werden durch die Presse, durch Kirchenräte fertig gemacht. Da geht es noch nicht ums Leben, aber das fängt so an. Und da gibt es Gemeinden, die sich da hinter ihrem Pfarrer stellen und sagen, und dann müssen wir halt austreten, hilft alles nicht, wie in der Gemeinde in Bremen. Du fängst an, Jesus treu nachzufolgen, du machst Erfahrungen mit ihm, dass er wirklich lebt. Und irgendwann kommst du mal zu dem Punkt, dass man sagt, ich will jetzt in der Nachfolge keine Kompromisse mehr machen. Und wenn du das tust, dann kriegst du nicht von allen Seiten Beifall. Keiner wird dazu gezwungen. Und den meisten von uns, denen geht es ja auch gut. Also, obwohl sie Jesus nachfolgen. Also, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, dann können wir bloß dankbar sein in der Situation, in der wir leben. Aber der Normalfall ist es eben nicht. Wie gesagt, da können wir bloß dankbar sein. Im Hebräerbrief, da steht ja zwei unterschiedliche Dinge, die wirklich im Glauben nachfolgen. Da heißt es, diese, also da werden ein paar Leute aufgezählt, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind mit der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Also das sind alles so positive Dinge, wo man sagt, Mensch, da wäre ich Heere besiegen, ist doch eine tolle Aussicht. Und dann geht es aber weiter. Aber andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhen und Erdlöchern. Hebräer 11, dass man unter Werbung versteht, wenn man sagt, wenn du das machst, Jesus nachfolgst, kann das passieren. Wenn du Ansehen, Ehre, Macht, Reichtum der Welt haben willst, dann musst du oft andere Wege gehen, als den Weg, der uns die Bibel aufzeigt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Menschen ein nicht Falsches versprechen, wenn sie Jesus nachfolgen wollen. Dass es einem immer gut geht und dass alles läuft und dass alles so bestens seinen Gang geht. Wenn du Jesus nachfolgst, musst du auch das Unbequeme erleben. Bei der Frage der Bekehrung steht, will ich mein Leben mit diesem verachteten Jesus leben? Und als da Paulus in Damaskus ankam und erzählte, wie er Jesus begegnet ist und ihm nachfolgen will, da wurde ihm klar, ab jetzt setzt für mich die Verfolgung ein. Da hat die Entscheidung getroffen, ich suche keine Ehre, keine Anerkennung mehr. Was mir Gewinn war, das habe ich für einen Schaden erachtet. Ich will Jesus gewinnen. Und manche sagen für sich vielleicht, nee, ich habe es geahnt. Wenn man sich für Jesus entscheidet, da beginnt das freudlose Leben als Christ. Und gerade da schenkt Jesus dir Freude, er stellt dich in eine große Freiheit, wenn du ihm nachfolgst. Und das erlebst du komischerweise oft im Leiden. Wir werden das dann gleich singen. In dir ist Freude in allem Leide. Das haben schon Christen in ganzen Generationen erlebt. Und Paulus schreibt, damit sie nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden, dass er der Ärger über das Kreuz. Und da legst du dich mit allen möglichen Farben in der Politik an. Es ist vollkommen egal, welche das ist. Dass man sich den Himmel nicht verdienen kann. Und dass der Mensch eben nicht von Natur aus ein guter Kerl ist. Das, was am Kreuz verhandelt wird, ist die Unfähigkeit, dass ich mich selber rechtfertigen kann. Dass ich selber mit meiner Schuld los werde. Das will niemand hören. So was hörst du auch nicht beim Wort zum Sonntag. Es hat mir einer gesagt, Gott ist nicht tot, er ist nur beim Wort zum Sonntag eingeschlafen. Also manchmal klappt es ja, wenn man so kurz vor der Sportschau noch einmal ARD anschaut und denkt, na, kennst du vielleicht doch einmal reingucken. Das ist schon, also davon hört man eben nicht viel vom Kreuz. Und Paulus sagt, ich will an keiner Stelle bei der Botschaft über dem Kreuz unklar reden. Ich will keine Brücken bauen zu irgendwelchen anderen Heilswegen, die es nicht gibt, und will da keine faulen Schritte gehen. Kurz vor der Kreuzigung kann man im Johannesevangelium lesen, da kommen eine Reisetruppe Griechen und die wollen unbedingt Jesus kennenlernen. Und man könnte denken, endlich wird nur Jesus mal ein bisschen international berühmt, und Jesus nutzt diese Gelegenheit nicht. Der sagt, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Ich gehe den Weg ans Kreuz. Und dann waren die Griechen wieder alle weg. Das Evangelium hat einen Anstoß und den kann ich niemandem ersparen. Zum Glauben kommst du nur, wenn der Heilige Geist dir die Augen öffnet. Und Jesus gibt es eben auch nicht zu gesenkten Preisen. Damals ging es um den Anstoß, beschnitten oder unbeschnitten, das ist für uns heute keine Frage mehr. Da gibt es andere Fragen. Kann ich vielleicht diesen steilen Anspruch ein bisschen abmildern, weniger anstößig machen? So die Schwellen immer ein bisschen niedriger setzen, die man das so oft hört. Und da Paulus sagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Wenn diesen Absolutheitsanspruch Jesus öffentlich so sagt und wenn sich jemand hinter diesen Anspruch stellt, also da hast du in Deutschland bei einer Bischofswahl keine Chancen mehr. Da bist du weg. Und Paulus sagt, ist mir vollkommen egal, ich wollte nie Bischof werden, da wollte ich keine Karriere machen. Der weiß, dass er kein Lob erwarten kann. Er sagt, für mich ist nur noch wichtig, ich will Christus ergreifen. Ich will mich rühmen. Wie sieht es bei uns aus? Wann machen wir so Kompromisse und sagen, ja, es muss doch nicht ganz so verbissen sein? Da Paul Schneider sagte, der schönste Platz in der Nachfolge von Jesus, das ist unter dem Kreuz. Und das sagte er schon vor seiner Verhaftung, wo er vielleicht schon ahnte, was ihn die Nachfolge kostet. In der Bibel gibt es auch solche Beispiele von Kompromissen. Da schreibt da Paulus mal, Demas hat mich verlassen und die Welt liebt gehabt. Als das im Einzelnen war, wird nicht gesagt. Dann kam der Kaiserkult für die frühen Christen, war das immer so eine spannende Frage, was mache ich da? Also da war jeder verpflichtet, vor irgend so ein Bild ein paar Weihrauchkörner zu opfern. Und da stand für die Christen die Frage, was mache ich denn da? Manche haben gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Andere haben gesagt, naja, das waren die drei Weihrauchkerzeln, die wir da anzünden, du, das ist doch nicht so wild. Hier hast du Geld, kauf für mich drei solche Dinger, dann wird auf meiner Namensliste Häkchen angemacht und ich kann da fröhlich meinen Glauben leben. Also die Gemeinde damals hat diese Leute aus der Gemeinde rausgeschmissen, die solche Kompromisse gemacht haben. Und das war für die, hat es Jahre gedauert, ehe die wieder aufgenommen wurden. Die Gemeinde ist vor dem Kaiser Konstantin gewachsen und stark geworden. Als die Staatskirche kam, da war die Schwächung der Gemeinde schon im Gang. Wo man meint, man müsste breite Kompromisse machen, allen gerecht werden und niemanden auf die Füße treten. Was sind die Mahlzeichen zum Schluss, von denen hier der Paulus spricht? Also ich hätte ja verstanden, wenn der gesagt hätte, liebe Leute, ich bin Theologe, ich habe bei Gamaliel studiert und das mit einer 1 in Examen. Ich habe die meisten Gemeinden gegründet, ich bin der beste Evangelist, habe die größte Zahl der Predigthörer, ich bin der klarste und der schärfste Denker, ich bin der fleißigste unterwegs gewesen, die anderen hockten alle in Jerusalem. Also der hätte viel auf sich verweisen können und sagen, ich bin der Beste. Und das hat er nie getan. Der sagt nur, was ist meine Autorität? Und da hebt er nochmal so seine Hände hoch und sagt, hier, könnt ihr euch die Narben alle angucken. Ich bin gesteinigt worden, nicht nur einmal. Das sind so meine Wundmale. Du siehst die Narben der Peitschenhiebe, die ich bekommen habe. Im Grunde alles Misserfolge bei dem Paulus. Aber diese Misserfolge waren für Paulus das Zeichen für die Nachfolge des gekreuzigten Jesus. Weil er wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kann für das Evangelium sprechen, sagt er. Schau meinen Körper an, alles Zeichen von Pleiten, Pech und Pannen. Und trotzdem war es der Siegesweg des Kreuzes. Und der Paulus hat mit dieser Kreuzesbotschaft die Welt erobert und sein eigenes Leben klein gemacht. Das beginnt schon mit seinem Namen, der Geringe. Ihm hat es nichts ausgemacht, im Gefängnis zu sitzen, Leid zu ertragen, Spott zu ertragen. Die Kraft von Jesus, die ist durchgekommen. Also der Konstantin mit seiner Staatskirche, die ist nicht notwendig, gebreitet hat. Und wenn du wissen willst, warum das Evangelium in Deutschland so schwer zu verkündigen ist, dann liegt das mit da niemandem was wirklich als Christ zu leben. Du wirst da einsortiert irgendwo und dann ist das in Ordnung. Sobald du aber bekennst, wer Jesus ist, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Also wie die Verhältnisse sich irgendwann jetzt mal ordnen, die nächsten Jahrzehnte, habe ich keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass mit den Mahlzeichen, das wird nicht zu Ende sein. Bei Leuten, die diese Mahlzeichen getragen haben, die standen in der Nachfolge. Ob die Mahlzeichen immer sichtbar sind oder ob das ganz andere Dinge sind, die man aushalten muss, das ist ja ganz unterschiedlich. Aber der Paulus, der war Zeuge, um für die neue Freiheit zu sprechen, hier im Galaterbrief. Und dazu braucht er uns heute genauso. Trotz den Fehlern, den Schwächen, die wir haben, aber es geht darum, in Klarheit zu sagen, um was es bei Jesus geht. Und dass er uns in eine riesen Freiheit stellt, die uns niemand anders geben kann. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, hab dir Dank, dass wir lesen können, was du von uns willst, wie es in der Gemeinde zugehen soll, dass wir einander Lasten tragen, dass wir in deinem Namen Vergebung zusprechen können. Herr, dass wir als Gemeinde eine Rettungsstation sein können für viele Menschen, die auf der Suche sind nach Halt. Wir wollen dich bitten, dass du uns da fähig machst, auch ja, diese Rettungsstation gut auszurüsten, mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir miteinander umgehen, dass das auch nach außen spricht. Danke, dass du jeden dabei haben willst, dass man da nicht erst irgendeine Aufnahmeprüfung machen muss, sondern dass das reicht, wenn jeder zu dir sagt, dass du der Herr im Leben sein sollst. Danke, dass du uns begleiten willst, auch dann, wenn es schwierig wird. Wenn es an die eigene Gesundheit geht, wenn Schwierigkeiten auftauchen oder wenn es von außen irgendwelchen Ärger gibt, du hast es ja versprochen, dass niemand aus deiner Hand gerissen werden kann. Und darauf wollen wir uns immer wieder berufen und daran festhalten und uns an das Versprechen von dir erinnern. Danke, dass wir Zeugen sein können. Herr, heute ist Sonntag, da während du bist. Und das gilt auch heute an diesem Tag. Herr, du weißt, was in dieser neuen Woche auf uns zukommt. Danke, dass wir uns da unter deinen Schutz stellen können und dich bitten, dass du uns führst und leitest. Amen.